Didaktik des langues étrangères.
Fremdsprachendidaktik.
Die Table ronde de Fribourg.
Die Diskussionsrunden aus Freiburg.
Bonsoir à notre public, à nos étudiantes, nos invités et nos modératrices. Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle édition de la table ronde sous le thème de la médiation.
Guten Abend, liebes Publikum, liebe Studierende, liebe Gäste und Moderatorinnen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des runden Tisches mit dem Thema Mediation.
Tu sais qu'on vient juste de donner un exemple de médiation. Tu sais ce nouveau concept. On est complètement dans le thème.
Meinst du? Das war ehrlich gesagt nur eine Übersetzung, also alter Käse.
Ben, espérons que la question, si c'est un vieux chapeau avec des nouvelles plumes ou véritablement un nouveau concept, va se clarifier ce soir.
Das hoffe ich auch. Ich bin jedenfalls gespannt.
Et on va peut-être se présenter?
Wenn wir schon mal das Wort haben.
Bonsoir, à nouveau, je m'appelle Costanza Acciucco, je suis professeure à la Haute École Pédagogique de Fribourg. J'ai fait mon doctorat et mon post-doctorat en co-direction entre l'Université de Montréal et l'Université de Fribourg. Et il faut le dire que ce parcours de chercheur et de mobilité est marqué par des découvertes sociolinguistiques, pédagogiques et culturelles également, mais aussi marqué par plein de malentendus et puis de ruptures de communication. Depuis et encore, je questionne le concept de médiation, très important aussi dans le cadre de la formation qu'on propose à la Haute École Pédagogique de Fribourg.
Mein Name ist Stefanie Möckli, ich arbeite hier an der Pädagogischen Hochschule und bin mit meinen Kollegen zusammen verantwortlich für die Ausbildung der ersten Fremdsprache unserer Studierenden. Daneben durfte ich dank meines Zweitstudiums in Fremdsprachendidaktik an der Uni Freiburg, Herr Studer, die Masterarbeit kommt schon bald, mit einigen Personen, die an diesem Abend zusammenwirken oder mitwirken, zusammenarbeiten. Ich denke dabei an Julia und indirekt auch Raphael Bertele, die ja die beiden diese Ringvorlesung konzipiert haben, aber auch an Pablo Marinas, der heute Abend dabei ist, der mir für die Untersuchung eine seiner Klassen zur Verfügung gestellt hat und kurzfristig für die ausgefallene, Mitdiskutantin Ivona Kudras eingesprungen ist. Gut, und wenn ich da so in die Runde gucke, dann gibt es auch noch ein paar familiäre Verwandlungen. Jedenfalls möchte ich mich herzlich für die fruchtbare Zusammenarbeit mit der Uni und insbesondere mit Julia bedanken, die es uns ermöglicht hat, diesen Abend hier mitzugestalten. Hinsichtlich der Integration der PH in die Uni in der nahen Zukunft scheint mir diese Zusammenarbeit zukunftsweisend.
Voici encore quelques informations importantes. Nous remercions les étudiantes Océane Gachou et Alisha Koitara qui animeront la table ronde. À la fin de la table ronde, il y aura également un petit moment qui va être réservé pour les questions du public. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes et puis à noter vos questions. Nos invités seront ravis de répondre à ces questions à la fin. Et un apéritif est prévu à la fin de l'événement où vous êtes toutes et tous bienvenus.
Zuerst einmal möchte ich die heutige Diskussion kontextualisieren. Die Veröffentlichung 2018 des Companion Volumes zum gemeinsamen europäischen Referenzrahmen hat die Mediation, welche aufgrund der immer größeren sprachlichen und kulturellen Diversität wichtiger geworden ist, nachhaltig in den Fokus gerückt. Zwar wurde das Konzept schon 2001 eingeführt, doch fehlten bis anhin kalibrierte und validierte Deskriptoren, welche nun zur Verfügung stehen. Das Interesse der betreffenden Akteurinnen und Akteure an dieser Erweiterung zeigt, dass das Bedürfnis an einem integrierten und curriculumübergreifenden Ansatz der Sprachausbildung groß ist. Ich freue mich sehr auf die Diskussion, die unter anderem die Eingangsfrage, nämlich Mediation, didaktische Neuerung oder alter Hut mit neuen Federn, zu klären versucht.
Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne table ronde. Merci et bonne discussion.
Guten Abend, bonsoir. Nous vous souhaitons également la bienvenue, herzlich willkommen, à cette troisième table ronde qui a pour sujet la médiation linguistique. Nous sommes ravis de vous voir nombreux et nombreux intéressés à ce thème. À la suite de cette table ronde, nous aurons la chance de partager un moment d'échange autour d'un apéritif auquel vous êtes toutes et tous cordialement invités. Avant d'entamer cette passionnante discussion, nous allons nous présenter brièvement et ensuite vous présenter les invités de cette table ronde. Nous avons opté pour le tutoiement si cela convient à toutes et à tous. De mon côté, je m'appelle Océane Gachou und ich studiere an der Universität Bern Sprachen. C'est une chance pour moi de participer à cette table ronde en votre compagnie.
Auch meinerseits möchte ich Sie alle zu dieser Podiumsdiskussion begrüßen. Mein Name ist Alicia Koitara. Ich arbeite zurzeit als Primarlehrerin in Zürich. Nebenbei studiere ich den Master Fremdsprachendidaktik an der Universität Freiburg. Ich fühle mich sehr geehrt, Sie durch diesen Abend begleiten zu dürfen. Und nun wollen wir auch unsere Gäste vorstellen. Als erstes möchte ich Silvia Frank-Schmidt vorstellen. Silvia Frank-Schmidt hat über 12 Jahre im In- und Ausland an unterschiedlichen Schulen als Primarlehrerin gearbeitet. Nach ihrem Masterabschluss in Englisch-Fachdidaktik in Exeter, England, hat sie vermehrt als Fremdsprachenlehrerin und später als Englisch-Fachdidaktikerin an der PH Zürich doziert. Sie schloss ihre Dissertation zum Thema CLIL in der Fächerfusion Englisch und bildnerisches Gestalten für heterogene Primarschulklassen im Jahr 2020 ab. Seit letzten März arbeitet sie als Dozentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Forschung und Entwicklung an der PH Luzern. Seit einigen Jahren ist sie nebenbei auch als Lehrmittelautorin bei Klett und Balmer tätig. Im Zusammenhang mit der Entwicklung von Lehrmitteln für das Fach Englisch auf der Primar- und Sekundarstufe beschäftigt sie sich mit dem Thema Sprachmittlung und damit verbundene sinnvolle Aufgaben. Herzlich willkommen, Silvia, zu diesem Table Rond.
Adesso diamo un gran benvenuto a Till Burkhardt. Till Burkhardt a grandi en Italie et a étudié l'économie et les sciences politiques en France et au Canada. Il a travaillé en tant que collaborateur scientifique à la faculté de traduction et d'interprétation de l'Université de Genève dans l'unité de recherche économie, langue, formation, l'Observatoire ELF. Il a également participé à différents projets sur la gestion de la communication plurilingue dans l'administration publique et dans le secteur privé. Il assiste actuellement le secrétariat des Nations Unies dans l'élaboration d'une stratégie cohérente en matière de plurilinguisme. Nous te remercions chaleureusement per la tua presenza et nous nous réjouissons d'entendre ton avis concernant la médiation linguistique.
Grazie, un caro saluto a tutti e tutti.
Als nächstes möchte ich Elisabeth Möckli zu dieser Podiumsdiskussion begrüßen. Nach ihrer Ausbildung am Lehrerseminar Kreuzlingen war Elisabeth Möckli zunächst als Primarlehrerin tätig und hat dann an den Universitäten Genf und Edinburgh mehrsprachige Kommunikation und Übersetzungswissenschaften studiert. Seit ihrer Promotion in Übersetzungswissenschaften 2013 hat sie an verschiedenen Institutionen, University of Edinburgh, Fife College, Nottingham Trent University und University of Birmingham, Praxis und Theorie des Übersetzens sowie Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. Sie arbeitet zurzeit am Departement für Mehrsprachigkeitsforschung und Fremdsprachendidaktik an der Universität Freiburg im Bereich DAF und an der Fakultät für Übersetzen und Dolmetschen an der Universität Genf. Dazu kommt, dass sie auch Mitorganisatorin des interkulturellen Tandems in der gemeinnützigen Organisation La Red ist. Beruflich und außerberuflich interessiert sich Elisabeth Möckli für unterschiedliche Aspekte von intra- und interlingualer Sprachmittlung und Sprachmediation. Gerade im Kurs «Travailler le bilinguisme à travers le cinéma», zweisprachig mit und durch Film, einem Projekt am SPZ das 2020 vom Kanton Freiburg gefördert wurde, spielte die Frage, wie entsprechende Kompetenzen an Lernende vermittelt werden, eine zentrale Rolle. Im SNF geförderten Forschungsprojekt Humanitarian Action and Translation Exploring Switzerland's Language Policies in the Red Cross Child Evacuations during the Second World War hat sie sich unter anderem mit der Rolle der von Sprachmittlung und Sprachmediation im humanitären Kontext auseinandergesetzt. Wir freuen uns sehr, dass wir von deinem Wissen über Sprachmittlung heute Abend profitieren dürfen.
Bienvenue également à Pablo Marinas. Il est né à Madrid. De 1992 à 1996, il a fréquenté le collège à Fribourg, puis a étudié la philosophie à Madrid et à Berlin. Il a ensuite fait 2 ans d'études pour enseigner les langues romanes à Munich et a été assistant de langue étrangère pour le français et l'espagnol dans 2 lycées en Bavière. Il a obtenu un diplôme d'enseignement pour le secondaire 2 à l'université de Fribourg. Depuis 2012, il est professeur d'allemand et d'anglais au CO de Bulle. Actuellement, il est responsable animateur pour les matières allemand et anglais. Wir freuen uns, deine Perspektive als Lehrperson von Fremdsprachen hören zu dürfen. Um die Diskussion zu starten, die die Begrifflichkeiten klären, würden wir gerne mit einem Beispiel starten. Stellen Sie sich vor, Sie sprechen Japanisch und Deutsch und Ihre Freundinnen aus Japan kommen Sie in der Schweiz besuchen. Sie beschließen mit Ihrer Freundin, die nur Deutsch spricht, und Ihren japanischen Freundinnen die atemberaubende Aussicht auf das Matterhorn zu genießen. Was tun Sie in dieser Situation, um die Kommunikation zwischen Ihrer Freundin und Ihren japanischen Freundinnen zu erleichtern? Sie vermitteln. Sie übersetzen für Ihre Freundin vom Japanischen ins Deutsche und umgekehrt. Da Sie die einzige Person sind, die beiden Sprachen spricht, diese kleine Geschichte führt uns zu unserer ersten Frage. Wie definieren Sie Mediation und was ist der Unterschied zwischen Mediation und Übersetzung? Wer möchte gerne das Wort ergreifen?
Okay, also ich denke, das kommt ein bisschen drauf an, aus welcher Disziplin man drauf schaut auf die Frage. Aber ich denke, dass man gemeinhin unter Übersetzung die wörtliche oder sinngemäße Übernahme von einem Text in einer Ausgangssprache und dann eben diese Übersetzung in die Zielsprache sieht. Und damit ist wahrscheinlich auch gemeint, dass meistens der ganze Text transportiert wird, ja, also dieser Sinn übermittelt wird. Dann im Begleitband eben zu diesem europäischen Referenzrahmen für Sprachen wird der Begriff der Übersetzung vor allem bei der Aktivität Mediation von Texten verwendet. Und dort wird es als eine eben dieser Mediationsübungen beschrieben, wo es um die schriftliche Übersetzung von Texten geht. Also ich denke, dass da das Übersetzen vor allem als eine Tätigkeit mit schriftlichen Texten gesehen wird. Und ja, das kann man natürlich dann auch weiterziehen, oder? Wenn man das weiter betrachtet in den Übersetzungswissenschaften, ist damit sicher nicht nur das Übersetzen von schriftlichen Texten gemeint, sondern eben das, was jetzt neu als Mediation oder eben Sprachmittlung bezeichnet wird. Also es können da sehr viel freiere Formen von Übersetzung damit gemeint sein. Ja.
Merci beaucoup. Sylvia Frank.
Ja, ich kann da vielleicht noch ergänzen, dass ich es auch sehe. Also du hast es sehr schön gesagt, dass eben nicht der ganze Text übersetzt werden muss oder eben übermittelt werden muss. Und ich denke auch, bei einer Mediation oder Sprachmittlung geht es ja auch um die Reduktion auf das Wesentliche oder vielleicht auch um eine Hervorhebung des Wesentlichen. Und ich glaube, ich bin nicht Übersetzerin, aber ich glaube, dass geht so im klassischen Sinn wahrscheinlich eher nicht oder sollte man wahrscheinlich nicht tun. Und ich denke, vielleicht jetzt auch aus der Rolle vom Unterricht oder so würde man vielleicht sagen, man braucht vielleicht auch Übersetzung mal im Schulalltag, wenn es darum geht, wirklich Wort für Wort eine Phrase oder eine Struktur zu übersetzen. Aber ich denke, wahrscheinlich sonst geht es wirklich mehr so im Sinn von der Kommunikation um die Übermittlung einer Botschaft. Und da nimmt man einfach die Essenz raus und gibt die weiter.
Ja, für mich ist zunächst einmal die Unterscheidung bzw. die Bezeichnung von Mediation mir ein bisschen ein Dorn im Auge. Und zwar, also ich bevorzuge zumindest, wenn man Deutsch spricht, eher die Bezeichnung Sprachmittlung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich ist Mediation sehr stark konnotiert im Sinne von, es hat ja vielleicht im juristischen oder parajuristischen Kontext. Für mich ist Mediation eher eine Schlichtung in einem Konflikt zwischen zwei Parteien. Das ist natürlich nicht die einzige Definition, aber für mich klingt das sehr stark mit. Ich könnte sagen, was ich mache als Lehrer, das könnte vielleicht auch eine Berufsbeschreibung, also ich vermittle zwischen der deutschen Sprache und vielleicht etwas unwilligen Jugendlichen. Und in diesem Sinne ist es vielleicht doch ein Konflikt vorhanden und eher von Mediation zu sprechen. Aber ansonsten im strengen Sinne finde ich Sprachmittlung, also gefällt mir besser. Und wenn ich Deutsch spreche, würde ich eher dieses benutzen. Ich weiß, das tut der gemeinsame europäische Referenzrahmen nicht. Also ich wollte nur das schon mal gesagt haben. Ja.
Merci beaucoup. Alors, quelle est la différence entre la traduction et la médiation? Tout d'abord, il faut dire que la médiation, c'est un terme qui a un champ sémantique extrêmement large et qu'il faut vraiment le contextualiser pour savoir de quoi on parle. Je vous fais un exemple. Moi, je travaille essentiellement avec des organisations internationales ou des administrations publiques. Si vous utilisez le terme de médiation dans ce contexte-là, on pensera surtout à quelque chose dont vient parler mon propre nom. Maintenant, je connais aussi le monde des institutions muséales, et là, quand vous parlez de médiation, on parle essentiellement d'une activité qui permet à des visiteurs, essentiellement des jeunes visiteurs d'un musée, de comprendre ce que c'est l'art. Donc, quelque chose qui est quand même assez loin de ce dont on est en train de parler maintenant. Ça n'a rien de linguistique. Ça a une connotation culturelle, mais pas forcément dans le sens qu'on l'utilise dans cette table ronde aujourd'hui. Maintenant, pour venir au domaine de la linguistique appliquée, quand on parle de médiation, on définit un champ qui a vraiment beaucoup de dimensions. Aussi, dans ce domaine-là, ça peut être de la médiation à l'intérieur d'une même langue, donc changement de registre, changement de support, donc de passer d'un texte écrit à une vidéo orale, par exemple, pour parler à notre public. Et ça peut être aussi de la traduction, dans le sens que la traduction peut être considérée comme une forme de médiation, mais de loin, pas la seule. Disons qu'en parlant de médiation dans le domaine de la communication multilingue, il y a vraiment toutes sortes de formes de médiation. Et je pense que l'objectif du cadre de référence du Conseil de l'Europe, c'est aussi de restituer un peu toutes ces dimensions dans un terme unique.
Merci infiniment pour ces précisions. Das ist sehr einleuchtend. On retiendra que c'est important de contextualiser dans quel domaine on utilise la médiation. Une autre question nous paraissait aussi intéressante, mais finalement, la médiation est-elle purement linguistique ou également culturelle? Est-ce que vous avez quelques exemples?
Alors, je pense que par la force des choses, dès qu'il y a plusieurs langues, il y a aussi plusieurs dimensions culturelles qui se rencontrent. Donc la médiation, par la force des choses, a un ingrédient culturel qui est important. La traduction aussi, d'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse considérer qu'on peut faire une traduction sans prendre en compte les sphères culturelles de la langue d'origine et de la langue d'arrivée. Donc oui, il y a une dimension culturelle et je pense qu'il y a souvent aussi une dimension institutionnelle. Il faut connaître les institutions où on est en train d'agir pour comprendre qu'est-ce qu'on est en train de médier et pour qui.
Merci infiniment. Après avoir entendu vos définitions, regardons ensemble, si vous le voulez bien, une autre définition proposée par Antonella Fanara dans une présentation qui date de 2018 sur la médiation en classe faite par Mondari Education. Elle clarifie le terme de médiation.
A énormément élargi le concept de médiation à celui d'une compétence un peu englobante ou parfois on aime l'appeler nomade. En effet, Madame Picardo, qui est auteure avec Brian North du volume complémentaire, en distingue, comme vous le voyez, au moins six formes de médiation: linguistique, culturelle, textuelle, par les médias, sociale, pédagogique. Mais effectivement, sans entrer trop dans les détails, focalisons-nous sur ce qu'il faut entendre par médiation comme concept premier. La médiation est toute activité qui réduit un écart, un clivage, un obstacle à l'entente entre deux personnes qui ne parlent pas la même langue, ou entre des personnes et des nouveaux concepts, des nouvelles idées, des nouveaux pensées grâce au langage. En effet, synthétiser, il s'agit d'une activité qui a le but de faciliter l'accès au sens, favoriser la compréhension et la communication.
Antonella Fanara a mis donc en lumière que la médiation facilite notamment l'accès au sens, elle favorise la compréhension et la communication. Nous voulions encore nous poser une question. Für die linguistische Mediation könnten Sie noch ein wenig die Begriffe intra- und interlinguale Mediation erläutern? Was verstehen Sie unter inter- und intralinguale Mediation?
Also interlinguale Mediation ist einfach zwischen unterschiedlichen Sprachen und intralinguale Mediation ist innerhalb einer Sprache. Also sagen wir mal, Experten-Laien-Kommunikation wäre so ein Themengebiet, das sicher mir dazu einfallen würde. Aber das ist, wie bei allen Dingen halt dann an den Rändern auch ein bisschen ausgefranst, weil ja dann nicht ganz klar ist, was man jetzt als Sprache definiert. Das ist ja auch eine politische Frage. Und da begibt man sich dann schnell auf heikles Terrain.
Vielen Dank. Sie konnten die Begrifflichkeiten erläutern. Vielen Dank. Kommen wir nun zur nächsten Frage. Wozu dient die Mediation? À quoi sert finalement la médiation? Volontiers, Sylvia Frank.
Ja, ich habe mich als Vorbereitung für dieses Treffen heute wirklich noch einmal mit diesem Begriff auseinandergesetzt. Ich muss sagen, wie du vorhin schön gesagt hast, ich denke, woher man kommt, verwendet man den Begriff auch. Eben, ich bin von Haus aus Primarlehrerin, Lehrmittelautorin, Ausbildnerin der Fachdidaktik und ich verwende den Begriff hauptsächlich eben in der Vermittlung von einer Sprache in die andere, also zum Beispiel eben vom Deutschen ins Englische typischerweise oder auch vom Französischen ins Deutsche und umgekehrt, so wie es eben auch der Lehrplan 21 zum Beispiel vorschlägt. Also ich komme fest von dieser Ansicht und da denke ich wirklich, dass es darum geht, die Sprachen funktional zu verwenden, also zu schauen, dass die Kommunikation weitergeht, dass man eben sinngemäß, also adressatenbezogen kommunizieren kann, vermitteln kann. So verwende ich den Begriff. Bin mir aber völlig bewusst, dass jetzt eben zum Beispiel im Vergleich mit den Companion das natürlich nur ein kleiner Ausschnitt ist, wie Mediation oder Sprachmittlung verwendet wird. Aber ich sehe es vor allem eben so in dieser Anwendung und eben so in diesen Begrifflichkeiten auch von Kompetenzorientierung, dem Gebrauch von Sprachen und eben diese Anwendung von Sprache, das zu ermöglichen zwischen Lernenden und auch in der Ausbildung. Reicht das mal so fürs Erste?
Ja, wenn ich darf, also ich möchte das aufgreifen. Ich bin in einem anderen Kontext, also im Kontext von der Sekundarschule 1, Schüler von 12 bis 15, 16 Jahren. Und mir geht es ähnlich. Also ich denke, es ist auf unserem Niveau für mich das Interessanteste ist, was ich daraus mache, also wie ich Sprachmittlung im Kontext von meinem Unterricht benutze. Und ähnlich wie meine Kollegin finde ich das oder erfahre ich das so als oft als interlingual, also innerhalb einer Sprache, als interlinguale Sprachmittlung, nämlich es gibt oft Texte und Probleme und Fragen von den Schülern, Schülerinnen. Ich verstehe das nicht, was ist das, was soll ich machen, was steht hier? Und ich denke, es ist ein ganz wichtiges Training und eben, dass man als Lehrperson in der Lage ist, in der Zielsprache zu bleiben und dann Erklärungen zu geben, die nicht eben in die Übersetzung gehen, sondern eben innerhalb der Zielsprache bleiben, der B-Sprache. Und das ist alltäglich so. Ich denke, wenn man Fremdsprachen unterrichtet, ist das wirklich ständig da. Aber es ist sehr, sehr wichtig, denke ich, wenn man das gut machen kann. Und das sollte man und kann man trainieren, denke ich. Und insofern möchte ich das beteuern, finde ich das zumindest im Bereich der Lehramt, Studium, wie das sich auch nennt in den verschiedenen Ländern, ganz wichtig. Also wenn man Lehrer, Lehrerin, also Lehrperson im Bereich Fremdsprachen werden möchte, sollte man das wirklich trainieren. Und ich weiß nicht genau, inwiefern das konkret gemacht wird, aber jetzt unabhängig davon, wie weit man den Begriff Sprachmittlung fassen möchte. Diesen Bereich, dieses eine Aspekt von Sprachmittlung finde ich ganz, ganz wichtig zu trainieren, zu lernen und zu studieren, damit man eben vor einer Klasse souverän stehen kann und eben in der Zielsprache bei der Zielsprache bleiben kann.
Somit sind wir eben nämlich, ihr zwei habt die nächste Frage schon hervorgehoben. Es geht auch bei der Mediation um das Thema im schulischen Kontext. Jetzt hast du, Pablo, und du, Silvia, ihr habt schon ziemlich viel dazu gesagt. Wir würden auch gerne etwas konkreter auf Bezug nehmen auf die Kompetenzen. Eben, wir haben ja gehört, dass Mediation im CÖCR als fünfte Kompetenz beschrieben wird. Und inwiefern kann man das jetzt als Kompetenz oder vielleicht auch als Lernmethode ansehen?
Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Lernmethode im eigentlichen Sinn ist oder ob es mehr auch eine Strategie ist für die Schülerinnen und Schüler, sich eben zwischen Sprachen zu verständigen oder eben zum Beispiel, ich denke an eine Hörsituation, also dass man auch sagt, hört auf die Essenz, versucht so das Wichtigste herauszuhören oder beim Lesen auch, also worum geht es eigentlich und dass man dann nachher auch Sprachmittlung bewusst verwenden kann, um eben Dinge, die man eben hört oder liest, dass man die weitergeben kann. Also so sehe ich es, dass man eben diese Sprachmittlungskompetenzen mit den Schülerinnen und Schülern aufbaut. Ich glaube, das passt auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, Pablo. Du hast vorhin auch noch gemeint, die Lehrpersonen selber sollen natürlich auch eine gewisse Sensibilität haben für die Sprachmittlung, oder? Weil sie vermitteln zwischen Sprachen, das sehe ich auch so. Aber ich rede jetzt mehr von der Ebene der Schülerinnen und Schüler. Also was muss man als Lehrperson auch vermitteln und trainieren? Es ist eben schon so, wenn man den Kindern fragt, also wenn man Kinder oder Jugendliche fragt, was heißt das? Also zum Beispiel ein Satz, den sie lesen, dann fallen sehr viele Schülerinnen und Schüler so in diese Falle, dass sie das Wort wörtlich wiedergeben wollen. Und das nützt da in dieser Situation wenig. Man möchte ja eben so die Main Message oder so das weitergeben. Das, denke ich, ist eine so ganz bewusste Übung, die man einbauen kann. Aber ich glaube, auch ganz oft passiert Sprachmittlung im Fremdsprachenunterricht auch spontan, dass man vielleicht sagt, also was habt ihr jetzt gerade verstanden? Oder man merkt vielleicht einige Kinder oder Lernende auch auf der Sekundarstufe oder so, die kommen nicht mit. Und dann könnte man ja auch ganz bewusst fragen, was ist jetzt so das Wichtigste, was kann man weitergeben? Und das sind dann vielleicht eher spontane Einsätze. Also ich sehe so die zwei Anwendungsmöglichkeiten. Aber so vor allem das strategische Lernen auch, wie geht man mit Texten um und was kann ich da rausfiltern?
Danke. Genau, also ich kann das nur unterstützen, was Silvia sagt. Ich mache das natürlich auch. Also für mich ist es ganz wichtig, dass zum Beispiel Wortschatz in einem Kontext gelernt wird, dass Schüler und Schülerinnen immer in der Lage sind, auch Synonyme und Antonyme zu nennen, also dass sie sie in diesen Kontexten lernen. Das ist natürlich ein grundlegender Baustein von Mediation überhaupt. Also wenn ich nicht in der Lage bin, das Gleiche auf 2, 3, 4 verschiedene Weisen zu sagen, dann kann ich überhaupt nicht vermitteln, zumindest nicht innerhalb von einer Sprache. Wir betreiben auch, alle Lehrer betreiben auch Sprachmittlung von Begriffen überhaupt. Also, und wir versuchen das auch, wie Silvia sagte, bei den Schülerinnen und Schülern zu trainieren, dass sie sehen, was sind die Schlüsselwörter in diesen Fragen, in diesen Texten, wie kann ich sie zueinander in Verbindung bringen, etc. Allerdings kommt jetzt für mich ein wichtiger Punkt, nämlich zumindest diese ersten Elemente oder diese, wie ich sagte vorhin, diese Grundbausteine von Sprachmittlung, sind sie nicht eigentlich, was wir sonst in den anderen Fertigkeiten schon trainieren und machen. Das heißt, ist das, was wir gerade, wovon wir gerade sprechen, ist es nicht, zumindest auf diesem Niveau, auf dieser Ebene, ist es nicht schon eigentlich, wie du sagst, Lernstrategien für Hörverstehen, Schreiben, Sprechen, etc. etc. Und es ist polemisch formuliert, aber ich habe die Antwort dazu nicht. Also ist es, sind wir eigentlich etwas auf der Spur im Sinne von, kann Sprachmittlung von den anderen Fertigkeiten eigentlich oder unter diese subsumiert werden, oder ist sie eine Fertigkeit an und für sich, und ab welcher Ebene vielleicht? Das ist die Frage.
Also ich tue es nur widerwillig, aber ich muss jetzt etwas Positives über den Begleitband sagen. Also zuerst einmal denke ich eben, dass der intralinguale, also die Sprachmittlung innerhalb einer Sprache, finde ich schon sehr relevant. Also sehr relevant zum einen in der Ausbildung für die Übersetzerinnen und die Übersetzer. Das ist ein Aspekt, den wir sehr stark betreiben oder vorantreiben, eben auch mit Fachkommunikationskursen und Grammatikkenntnissen, die sie erweitern. Also da geht es um Stilebenen und eben wie kommunizieren Experten und Laien miteinander, wie vermittelt man das. Und natürlich würde ich auch sagen, dass genau diese Aspekte, die da nochmal aufgelistet werden, das wahrscheinlich sind, was man sowieso auch schon tut im Fremdsprachenunterricht. Davon gehe ich mal aus, also sozusagen der alte Hut. Und die neuen Federn wären dann vielleicht einfach die Idee, oder auch, dass man solche Sprachmittlungsaufgaben auch sehr viel expliziter formulieren könnte. Und damit so diesen Alltagsbezug und Realitätsnähe und auch Motivation herstellen könnte, weil solche Situationen ja doch häufig vorkommen. Und insbesondere auch in Fribourg.
Darf ich da nochmals anknüpfen? Ich glaube, vor einigen Jahren war es ja wirklich auch so, dass man versucht hat, den Englischunterricht zum Beispiel wirklich monolingual durchzuführen, dass man gesagt hat, man hat fast ein schlechtes Gewissen, wenn man irgendwie Deutsch reinbringt. Und so als Lehrperson, ich erinnere mich damals noch an diese fachdidaktische Ausbildung, war wirklich so fest die Überzeugung, man sollte wirklich das Ganze von A bis Z auf Englisch durchziehen, damit eben die Kinder möglichst viel diese Exposure Time haben, also wirklich viel von der Sprache aufnehmen können. Und ich glaube, wie du gesagt hast, so diese expliziten kleinen Inseln, die kann man jetzt wirklich auch mit Sprachmittlung schaffen, wo man wirklich ganz bewusst die Schulsprache oder Deutsch jetzt in meinem Fall einbezieht. Und das soll ja dann wirklich auch wertbringend sein. Also nicht nur einfach irgendwie die Sprache zu umgehen oder den einfachen Weg zu wählen, sondern eben ganz bewusst zu sagen, wie könnte man das jetzt auf die andere Sprache sagen. Also das ist vielleicht noch so als Anmerkung, dass es ja auch eine andere Rolle hat.
Nous aimerions toujours dans le contexte de l'école aborder le thème des enseignants. Pablo, tu as déjà mis en évidence ceci, mais peut-être on le répète, dans une étude d'Ahmad Elaïs, qui a comme titre « L'enseignant comme médiateur interculturel en classe de français langue étrangère en Arabie Saoudite », paru en 2018 dans les cahiers de l'Acidel sur Open Edition Journals, Ahmad Elaïs met en évidence le rôle de l'enseignant. Je cite « L'enseignant d'une langue non maternelle intervient en contexte scolaire comme un tuteur pédagogique, comme un médiateur interculturel, facilitant l'appropriation d'une langue cible qui n'est pas la langue de référence de l'apprenant. Und somit wollten wir fragen, ist die Rolle der Lehrperson also als Mediator, Mediatorin zu verstehen? Est-ce que le rôle de l'enseignant est perçu comme un médiateur? Ja, sehr gerne. Sylvia Frank.
Soll ich nochmal? Ja, ich denke, also ich habe mir das ehrlich gesagt so noch nie genau überlegt und ich fand die Frage entsprechend sehr spannend. Und ich glaube, es hat schon was, weil eigentlich, als Lehrperson passe ich meine Sprache immer dem Gegenüber an. Also das ist auch sehr authentisch, wenn ich quasi mit Kindern rede, dass ich meine Sprache anpasse. Und das passiert wahrscheinlich genauso auch im Fremdsprachenunterricht. Also ich möchte ja, dass die Kinder oder eben die Lernenden mich verstehen, die Sprache verstehen und das aufnehmen können. Und in dem Sinne, ja, finde ich, mit meiner Art zu sprechen, bin ich ganz sicher eine Vermittlerin oder eine Sprachmittlerin. Ja.
Bon, peut-être, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose dans le contexte des organisations internationales, mais aussi des entreprises multinationales. Là, il y a souvent un nombre très restreint de langues de travail, parfois une seule, mais une diversité linguistique beaucoup plus grande dès qu'il s'agit de répertorier les langues principales du personnel. Et ce qu'il est nécessaire dans ce contexte, c'est d'avoir de la médiation du multilinguisme, donc de ce qu'en allemand j'appellerais de la Mehrsprachigkeitsmittlung, donc de faire comprendre quelles sont les opportunités et le défi d'avoir une main-d'œuvre très multilingue, surtout en sensibilisant les personnes qui ne sont pas nécessairement multilingues elles-mêmes pour comprendre quels peuvent être les apports du personnel qui n'a pas nécessairement un niveau excellent dans la langue de travail, mais qui, à travers ses propres compétences linguistiques, peut apporter beaucoup de choses sur le plan de la diversité culturelle. Et n'oublions pas qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui démontrent que la diversité favorise la créativité et que la créativité favorise l'innovation. Donc, la capacité de travailler avec plusieurs langues dans ces organisations est une condition assez importante pour la performance et le succès des organisations internationales, mais aussi des entreprises privées qui travaillent non seulement dans un contexte international, mais aussi, par exemple, en Suisse, s'ils ont beaucoup de collaboratrices et collaborateurs de langues différentes. Voilà.
Herzlichen Dank auch dir, Till. Und jetzt, wir haben ja auch schon jetzt über Kompetenzen gesprochen, über die Rolle von Lehrpersonen. Und jetzt haben wir auch eine Expertin für Lehrmittel hier. Und deswegen würden wir auch gerne von dir hören, aber von allen natürlich. Was denkt ihr, wo lässt sich Mediation in den schulischen Lehrmitteln finden? Möchtest du gerade, Silvia, das dazu sagen?
Ja, klar. Ich habe einige Beispiele rausgesucht. Also ich bin vor allem als Lehrmittelautorin für Englisch tätig, das heißt für Englisch als erste Fremdsprache für Primarschulkinder, aber auch Sekundarlernende. Und da eben da der Lehrplan 21 die Grundlage ist und da auch Sprachmittel oder eben Mediation drin ist, als eben eine der Kompetenzen, die die Lernenden erreichen sollen oder an denen sie arbeiten sollen, da haben wir eben immer wieder so kleine Aufgaben eingebaut. Und das kann sein, zum Beispiel eben ganz simpel oder ganz banal eigentlich einen Text lesen, vielleicht aus inhaltlicher Sicht, vielleicht ist eben auch sehr viel Content Knowledge drin, also ich denke dann CLIL oder CLIL-Texte, also es geht wirklich auch um Inhalte. Ich habe da ein Beispiel vor mir, um den Pancake Day, ist ja auch ein kulturelles Thema, und es geht dann darum, die Sprachmittlungsaufgabe dazu wäre zum Beispiel, was hast du jetzt verstanden oder was kannst du dazu sagen? Es geht dann aber auch so weit, dass zum Beispiel bei offenen Aufgaben die Kinder müssen zum Beispiel über ein Tier recherchieren, das ihnen gefällt, zu dem sie etwas mitteilen möchten. Und diese Rechercheaufgaben im Internet, die findet vielleicht auf Deutsch statt oder auf irgendeine Sprache, vielleicht auch in der Erstsprache der Kinder. Und sie sollen dann wieder quasi die Essenz, also es wären jetzt da die Fakten, die sie da über dieses Tier weitergeben möchten, das würden sie dann wieder zurück ins Englische übertragen, in die Zielsprache. Also sind so auf beiden Seiten eben produktive und rezeptive Kompetenzen werden eigentlich dann benötigt, um solche Aufgaben anzupacken. Das einfach mal zwei Beispiele aus den Lehrmitteln.
Du sagst, Silvia, du arbeitest oder die Beispiele, die du genannt hast, sind im Sinne vom Lehrplan 21. Also auf jeden Fall kann ich vom BER berichten, Plan d'études romand. Da kommt das Wort Mediation meines Wissens nicht vor und zumindest nicht als Kompetenz. Also die Kompetenzen sind jetzt ist es ist natürlich auch die Frage, Kompetenz, Fertigkeit, was ist das? Aber wir arbeiten mit den zwei Achsen, also rezeptiv, produktiv und mündlich, schriftlich. Und daraus entstehen eigentlich fünf Kompetenzen, also Hörverstehen, Leseverstehen, monologisches Sprechen, dialogisches Sprechen und Schreiben. Und das war meine erste Frage, als ich eingeladen wurde, hier mit zu diskutieren. Warum? Warum kommt das nicht vor? Und nicht nur das, sondern warum im gemeinsamen Referenzrahmen, warum ist, wenn Sie die erste Aufteilung, es ist eine der ersten Tabellen, die da vorkommt, da kommen die Fertigkeiten, wie ich sie gerade aufgelistet habe, und Indikatoren für alle Ebenen, von A1 bis C2, da kommt Mediation zum Beispiel nicht vor. Das heißt, es ist ein bisschen, ja, ich stelle mir die Frage, also warum ist es so? Warum ist es so? Ist Sprachmittlung eigentlich zu komplex? Ist es, wie ich vorhin angedeutet habe, ist es eigentlich eine Mischung aus verschiedenen Fertigkeiten? Also was hat die Sprachmittlung an sich, dass es interessant wäre, sie, wie Elisabeth vorhin sagte, wirklich explizit zu nennen, im Kontrast zu den anderen? Das sind alles Fragen, die ich habe keine Antwort dazu. Ich stelle mir die Frage.
Möchtest du etwas sagen, Elisabeth?
Schwierige Fragen, viele Fragen, keine Antworten. Ich dachte, wir sollten alle Antworten geben. Aber ich glaube, ja, im Companion wird ja das auch aufgelistet als die komplexeste Form der vier Modi, in denen wir uns da bewegen, also mit irgendwie Rezeption, Produktion, Kommunikation und dann eben Mediation. Und ich denke schon, dass da ja sehr viele eben unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sprachlicher Natur sind, aber eben auch übersprachlicher oder nicht sprachlicher Natur, gefragt sind. Also man muss dann irgendwie einschätzen können, ja, eben wie viel versteht jetzt mein Gegenüber, wie spreche ich den am besten an, wie komme ich irgendwie, bekomme ich oder erzeuge ich den Effekt, den ich dann eigentlich haben will, welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung. Also da sind sehr viele verschiedene Überlegungen, die man sich machen muss. Und ich denke, dass gerade das eben diese Aufgaben sehr spannend machen könnte, eben weil sie integrativ sind und eigentlich all diese einzelnen Fertigkeiten fordern und fördern. Aber ja, die Begrifflichkeiten sind ein bisschen schwierig. Und ich weiß auch nicht, wie günstig dieser Begriff der Mediation gewählt ist.
Und möchtest du noch etwas sagen, Till?
Nein, ich bin bei dem Thema wirklich nicht bewandert. Dann überlasse ich das die Frage den Spezialisten.
Ja, habe vielleicht auch noch ein anderes Beispiel, und es passt sehr gut zu dem, was Pablo vorhin gesagt hat, dass Sprachmittler ja eben auch ein Vermittler sein kann zwischen zwei Konflikten oder zwei Parteien. Und wir haben da tatsächlich eine Unit, die heißt Friendship, und es geht darum um Peacemakers, also einerseits sprachlich vermitteln zwischen Konfliktparteien, aber dann eben auch, und das ist so ein Doppeldecker, denke ich jetzt, was du vorhin gesagt hast, eben auch sensitiv sein, was sind denn die unterschiedlichen Ansichten von diesen Personen. Also es kann ja auch beides sein, oder sprachlich vermitteln, aber auch inhaltlich. Und dann da haben wir jetzt eben auch gleich ein Beispiel dazu. Das ist eigentlich noch schön. So vielleicht als Abrundung zu diesem Thema.
Machen wir nun einen thematischen Sprung und beleuchten wir die Rolle der Technologien für die Sprachmittlung. Welche Rolle spielen die Technologien für die Sprachmittlung? Welche Rollen spielen Übersetzungswerkzeuge zwischen den Technologien für die Vermittlung? Entre les technologies, quel rôle jouent les outils de traduction pour la médiation?
Also in der Übersetzerausbildung spielen die sicher eine sehr große Rolle. Die ganzen Translation Memories, die neuen Technologien, die auf dem Markt sind, wie DeepL, und die ja jetzt auch ins Klassenzimmer Einzug halten. Und ich denke, es ist wie bei allen Neuerungen, also dass man, die können sehr gut sein, damit kann man sehr viel machen. Die darf man sicher auch nicht ausklammern, weil sie einfach eine Realität sind. Man muss sich aber wahrscheinlich genau überlegen, wie, wo und wann man die einsetzt und vor allem auch welche zu welchem Zweck oder mit welchem Zweck. Weil es halt wie bei allen, denke ich mal, Kompensationsstrategien dann auch dazu führen kann, dass wenn man sie am falschen Ort einsetzt, dass man das Lernen eigentlich behindert. Also dass das dann, das, was gelernt werden soll, eben nicht gelernt wird und dann auch nicht vorhanden wird, weil man immer ausweicht. Aber ja, es gäbe da sehr schöne Aufgaben, die wir zum Beispiel auch in der Übersetzungsausbildung machen, wie man vergleicht eine Übersetzung einer Maschine und die eines Menschen und man schaut, was kann der Mensch, was kann die Maschine. Ja, so in dem Sinne.
Je me permets spontanément de réagir à cette très intéressant. J'avais lu que c'était plus, c'est pour afin de comprendre ou de pouvoir, vous avez fait l'exemple entre une machine et puis une personne humaine. Comment est-ce que c'est possible pour toutes les compétences? Donc si on parle des compétences dans les langues niveau A1, A2, B1, B2, est-ce que c'est possible pour toutes les compétences, ou est-ce qu'il faut avoir déjà une certaine compétence dans la langue cible afin de pouvoir utiliser des... Vous avez parlé de DeepL, mais il y a aussi d'autres Übersetzungstools. Est-ce qu'il faut avoir déjà un certain niveau, ou est-ce que c'est comment... quelles sont sinon vos techniques afin d'utiliser les bonnes stratégies pour utiliser justement ces Übersetzungstools?
Ich denke, das kommt darauf an, was man eben damit genau anschauen will. Also wenn es jetzt irgendwie, eben wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Sprachmittlung immer auch Kulturmittlung ist. Und wenn man jetzt irgendwelche kulturellen Phänomene anschaut, die dann nicht verstanden werden können, das sieht man dann relativ schnell. Also dazu brauchen Sie jetzt vielleicht nicht unbedingt ein C1-Niveau, aber wenn es dann um sprachliche Feinheiten geht, dann eben schon, ja.
Oui, si je peux me permettre peut-être une remarque préliminaire. Quand on parle de traduction ou de médiation, il faut toujours contextualiser la situation où on en a besoin. Je fais deux exemples. Le premier, c'est aujourd'hui, on a en Suisse beaucoup de réfugiés qui viennent d'Ukraine. C'est clair qu'en Suisse, on n'a pas les mêmes compétences pour traduire vers l'ukrainien qu'on a pour traduire de l'allemand vers le français. Donc, disons, une mauvaise traduction ou une médiation pas parfaite sera toujours mieux que rien. En revanche, si on va à la Confédération à Berne, l'objectif, ce n'est pas juste que les romans puissent comprendre, mais que les romans soient devant un produit final qui ait le même niveau de qualité que le texte initial, le texte source, qui généralement a été rédigé en allemand. Donc, à ce moment-là, il faut qu'il y ait dans le processus de traduction au moins une personne qui est la compétence pour comprendre le texte source de manière parfaite, sans aucune hésitation, et les compétences de rédaction dans la langue cible pour être sûr que le niveau de qualité dans la langue d'arrivée et soit le même que dans la langue de départ, donc dans le texte source. Il peut y avoir l'intervention d'une machine dans tout ça, mais le contrôle de qualité doit être fait par un humain. Peut-être pas sur tous les textes, mais au moins sur, de manière ponctuelle s'il s'agit de textes très simples. Maintenant, pour répondre à la question où est-ce que les technologies peuvent être utiles, moi, j'ai reconnu trois dimensions. La première, c'est l'analyse textuelle. Disons, la base de toute la traduction automatique, c'est toujours une analyse automatique du texte source, sur la base de laquelle, après, avec l'intervention notamment de l'intelligence artificielle, pour répondre aux outils qui sont en vogue aujourd'hui, on peut faire une traduction. Disons que l'analyse textuelle peut être aussi très utile pour comprendre l'intelligibilité d'un texte, qui est aussi quelque chose de très important, même si on reste dans la même langue. La rédaction, c'est toujours une forme de médiation, donc utiliser un logiciel qui nous dit quel est le pourcentage de mots qui sont vraiment compréhensibles, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, ce qui est maintenant de plus en plus intégré même dans des logiciels courants, permet d'améliorer la médiation à la fois intralinguistique et interlinguistique. Après, il y a une deuxième dimension qui est la reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale, par exemple, elle a révolutionné la gestion des conférences. Notamment, autrefois, il fallait vraiment toujours avoir des interprètes si on voulait avoir une médiation simultanée, si je peux utiliser le terme. Maintenant, dans certaines situations, mais pas toutes, surtout s'il y a une petite compréhension de la langue de départ, on peut sous-titrer instantanément un discours avec la conjonction de la reconnaissance vocale et de la traduction automatique. Donc, la reconnaissance vocale, elle a aussi une utilité pour comprendre si la prosodie d'un discours atteint les objectifs. Là aussi, on peut analyser le débit d'une présentation, le nombre de pauses voulues ou non voulues, l'accent, etc. Donc, je pense que si on veut faire de la médiation, c'est-à-dire d'expliquer quelque chose pour le vulgariser, par exemple, ce type d'outil automatique est très utile. Et après, il y a toutes sortes de mélanges de ces différents outils qu'on peut utiliser pour différentes finalités. Par exemple, juste pour faire un exemple qu'on a eu à l'Université de Genève, à la faculté de traduction et d'interprétation, on a développé un outil de reconnaissance vocale pour permettre au personnel hospitalier de comprendre les patients ou vice-versa. Là aussi, on peut dire un interprète qualifié serait mieux, mais est-ce que l'interprète est toujours là? Non. Donc, dans ce cas-là, je pense que la technologie peut avoir un rôle important à jouer. Et enfin, peut-être une ultime remarque, mais ça me tient vraiment à cœur de le dire. Souvent, on a l'impression que quand on utilise des machines, ça remplace l'humain. C'est vrai que dans certaines situations, on peut voir moins d'humains qui font des traductions à un certain endroit, mais il ne faut toujours pas oublier que s'il y a moins d'humains qui font des traductions chez le client, il y a d'autant plus de spécialistes de la langue ou de la communication multilingue auprès des fournisseurs de tous ces outils qui ont un travail et qui développent toutes ces technologies. Donc ces technologies, il y a toujours des humains derrière.
Sehr spannend, was du jetzt gerade am Schluss noch gesagt hast. Würde uns auch interessieren, was ihr denkt, wie sich das mit Technologien und Übersetzungstools, was denkt ihr, wie wird das in Zukunft aussehen oder wohin seht ihr, dass das geht?
Ja, ich kann vielleicht wieder die Schulperspektive vertreten. Ich weiß zum Beispiel, dass an der PA St. Gallen sind sie zurzeit, also ist ein sehr interessantes Projekt, die entwickeln so Aufgaben, die das eben sensibilisieren. Wie geht man zum Beispiel auf der Sekundarstufe mit Übersetzungstool um im Fremdsprachenunterricht? Das Ganze heißt Tools at School und wird auch vom BAK gefördert. Und wir hatten kürzlich eben einen Input dazu. Und da gab es ganz spannende Diskussionen auch. Also eben, was macht man mit solchen Tools im Schulunterricht? Nehmen die einem die Arbeit ab als Fremdsprachenlehrperson oder eben braucht es eben trotzdem Lehrpersonen, die eben das Ganze eben auch aufzeigen, wie mit diesen Übersetzungsprogrammen umgegangen werden muss und was es zu beachten gilt. Ich glaube eben auch ganz fest, dass diese Tools alleine eben die Arbeit nicht machen, sondern ich glaube, es braucht dann immer noch so einen Schritt der Sprachmittlung obendrauf, um das eben zu schauen, ob das wirklich auch stimmt und ob das Ganze Sinn macht. Das ist so meine Perspektive. Und deshalb glaube ich eigentlich in Zukunft, dass wahrscheinlich einfach wir als Fremdsprachenlehrpersonen oder auch Ausbildende gefragt sind, dass wir das auch im Unterricht so vermitteln und eben das auch üben. Ich glaube, das ist so die Zukunft.
Ja, und ich denke, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass, und auch schwierig gleichzeitig, dass die Schülerinnen und Schüler auch zwischen 12 und 15, 16 Jahren verstehen, dass sie Lernende sind und nicht nur Abfertiger von irgendwelchen Aufgaben. Also dass sie verstehen, dass das, was sie tun sollen, die Übungen, die wir ihnen anbieten und vorschlagen, dass sie eben Fertigkeiten entwickeln und nicht nur zu sagen, okay, ich muss einen Text schreiben zu diesem Thema, ich kann das nicht so gut, also lasse ich mir helfen. Aber dadurch ja, da ist der Lerngewinn sehr gering. Also es ist natürlich unsere Verantwortung und auch unsere Herausforderung als Lehrpersonen zu sehen, wie können wir eben einen Gewinn daraus ziehen, wenn sie überhaupt diese Technologien benutzen, wie können wir sie, also wie weit dürfen sie das machen, in welchem Kontext sollen sie das machen? Sollen wir jetzt vielleicht umdenken und anstatt schriftliche Aufgaben, anstatt sie als Hausaufgabe aufzugeben, eher in der Klasse machen, mit Papier, wie viel kannst du, wie viel hast du gelernt, welches Material haben wir in der Klasse behandelt, was kannst du mit diesem Material oder aus diesem Material machen? Und ich denke, das ist wie gesagt eine Herausforderung. Ich habe noch keine Lösung dazu. Ich versuche jetzt zum Beispiel zu sagen, okay, das sind die Lernt. Meine Schüler und Schülerinnen haben nächste Woche müssen sie einen Text zum Thema Umwelt schreiben. Und sie haben Lernziele und natürlich werden sie, das ist auch richtig so, sich Ideen zurecht zusammenschreiben etc. Und sie werden wahrscheinlich auch diese Technologien verwenden. Allerdings werde ich versuchen zu sagen, okay, gut, aber passt auf, ich möchte vor allem, dass ihr mir zeigt, wie viel ihr in dieser Einheit, also in diesem Kapitel gelernt habt, wie viel Wortschatz etc., Redewendungen, Grammatik. Und wenn ich weiß ungefähr, welche Wörter wir zusammen gelernt haben, wenn ihr mehr als 5 Wörter benutzt, wo ich weiß, dass wisst ihr selber nicht, das habt ihr euch übersetzen lassen, dann lese ich nicht weiter. Ich korrigiere bis zum 5. komischen Wort, Stopp, dann, wenn ihr die Themen da nicht behandelt habt, dann habt ihr halt weniger Punkte. Also das ist natürlich, ja, ich bin auf der Suche, sagen wir es so.
Das ist wahrscheinlich ein sehr spannender Tipp für alle anwesenden Lehrpersonen hier. Ja, dann wären wir auch schon bei unserer letzten Frage dieses Abends angekommen. Und Elisabeth hat bereits eine kleine Antwort darauf gegeben. Wir möchten auf unsere Titelfrage zurückkommen, diese Table Ronde. Was denkt ihr, ist die Mediation etwas Neues oder ist sie recycled? La médiation est-elle une nouveauté ou est-elle recyclée?
Ich kann es nur noch mal sagen, eben vieles ist alter Hut, aber es führt zu einer Bewusstmachung und das ist sicher nicht schlecht, also viele Bereiche eben dieser intralingualen Übersetzung. dann kommt schon auch einiges Neues hinzu, also die schönen neuen, glänzigen Federn. Mit eben der Mediation von Konflikten und dieser plurikulturelle Raum, der geschaffen werden soll. Und dazu bietet der Begleitband ja auch viele Anregungen, wie man jetzt Unterricht gestalten könnte, also Aufgabenideen. Das Ganze ist aber sehr weit gefasst, sodass man schon fast gar nicht mehr weiß, ob das jetzt nur mit Fremdsprachenunterricht zu tun hat oder nicht eben sehr viel fächerübergreifender ist. Problematisch finde ich auch eben diese vielleicht nicht ganz ausgereiften oder noch nicht klar definierten Konzepte. Persönlich habe ich auch Mühe mit der sehr normativen Vorstellung von Mediation, nämlich dass die immer darauf abzielt, dass Kommunikation zustande kommt und dass man da etwas Positives will, was gar nicht unbedingt der Fall sein muss in der Realität, im Schulunterricht hoffentlich schon. Ja, also es ist sicher ein spannendes Thema und es bleibt abzuwarten, was da passiert.
Herzlichen Dank. Pablo?
Ich bin einverstanden im Großen und Ganzen. Also ich denke, es ist vielleicht als Perspektive viel interessanter denn als Fertigkeit, die man den anderen gleichstellt. Und ich denke, die Mediation im Sinne von Verständigung auch ist wichtig. Das Element von interkultureller Mittlung finde ich auch wichtig, also dass man nicht nur denkt, okay, wie sagt man das auf Deutsch, wie sagt man das auf Französisch, sondern was sage ich in diesem Kontext? Und das ist sozusagen implizit, wenn wir sprechen und Sprechübungen machen, ist immer implizit mit dabei, passt auf, man soll ja in dieser Situation das und das sagen und nicht einfach denken, was sage ich im Französischen und übersetzen. Aber vielleicht, wenn wir sagen, okay, das heißt, dieses Element oder diese Perspektive heißt Sprachmittlung, vielleicht ist es motiviert und es fokussiert vielleicht das Lernen auch und das Unterrichten vielleicht.
Oui. Alors, disons que ce changement de paradigme de la traduction à la médiation, je le vois comme une opportunité pour passer d'une orientation vers le produit, donc l'existence ou non d'une traduction, vers une orientation sur le résultat, donc est-ce que l'objectif d'atteindre un public est atteint ou non. Je veux dire qu'aujourd'hui, très souvent, on se contente de dire « on a traduit les textes, les utilisateurs s'en servis » et on perd vraiment de la perspective du mandant et pas de l'utilisateur. En utilisant la médiation comme paradigme, je pense que dans beaucoup de situations, on s'interrogerait d'avant « est-ce que cette traduction est vraiment indispensable ou est-ce qu'il y aurait des moyens plus efficaces pour atteindre l'objectif ?» Et disons que si sous médiation on entend cela, le changement de paradigme est sans doute une bonne chose. Maintenant, je partage quelques interrogations qui ont déjà été exprimées par rapport à la manière dont ce cadre de référence a été conçu. Mais il faut quand même dire qu'il a été conçu dans une optique pan-européenne où les spécificités des besoins sont assez différentes et le fait d'avoir peut-être un petit dénominateur commun peut être accepté, même si évidemment, je pense que par exemple, pour faire de la traduction professionnelle, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, si on veut mieux sensibiliser un public généraliste, et ce qui est l'objectif de ce cadre, aux différents défis de la médiation, je pense que ça va dans la bonne direction. Voilà.
Merci beaucoup. Et Sylvia?
Ja, ich glaube, es wurde schon viel gesagt. Ich glaube auch, die Grundidee von Mediation ist nicht neu, aber vielleicht ist es einfach mehr ausgearbeitet heutzutage oder eben so ein, das Sensibilisiertsein für Sprache an und für sich oder Kommunikation, das gefällt mir an dem Ganzen. Und ich glaube, man kann es auch so als 21st Century Skill vielleicht sogar sehen. Also es ist wirklich so, man muss wachsam sein in der Kommunikation, man muss überlegen, was sagt wohl der oder was vermittelt der Sender, was mache ich als Empfänger und so weiter. Ich glaube, es geht auch um solche Themen. Und ich glaube auch, was du gesagt hast, Elisabeth, wenn ich das anschaue aus dem Companion, dann sehe ich auch Möglichkeiten, Sprachmittlung oder zu trainieren in anderen Fächern. Also ich denke, etwas zu vereinfachen oder irgendwie Konzepte zu verstehen, das wären wirklich andere Fächer auch gefragt. Also ich glaube, wir müssen auch breiter denken. Da kann durchaus auch mal was in der Mathematik passieren oder in Science oder so. Also das sind die Skills, die ich finde, die gehen aus dem Fremdsprachenunterricht raus und in andere Fächer. Also mehr so im überfachlichen Bereich denken, das finde ich schön.
Ja, herzlichen Dank an euch allen Vieren. An diesen Punkt möchten wir jetzt gerne auch das Publikum etwas mit einbeziehen. On veut ouvrir un peu la discussion et on veut donner la possibilité de poser des questions maintenant.
Ja, vielleicht keine Frage, eher ein unterstützender Klärungsversuch. Die Frage, warum kommt Mediation im Plan d'études romand nicht vor? Es ist in der Tat eine andere Systematik, die der Referenzrahmen und dann speziell eben der Begleitband vorschlägt. Also wie Elisabeth gesagt hat, geht es eben um Kommunikationsmodi und es wird versucht wegzukommen von Fertigkeiten. Also unsere traditionellen vier Fertigkeiten, halt Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben, die sind sozusagen aufgehoben in den jetzt Kommunikationsmodi genannten kommunikativen Aktivitäten. Also Produktion, es beginnt mit Rezeption, Produktion, Interaktion und dann der vierte Kommunikationsmodus, eben Mediation. Und jetzt, also diese neue Systematik, die ist einfach auch historisch so noch nicht ausgearbeitet gewesen, als der Plan d'études romand entstanden ist. Es gibt natürlich Beziehungen jetzt zwischen den Kommunikationsmodi und den Fertigkeiten. In dem Sinn, dass aus meiner Sicht Mediation sozusagen die Minimalbedingung für Mediation gemäß Companion Volume ist, es sind mindestens zwei Fertigkeiten beteiligt. Das heißt, ich höre etwas und schreibe es auf zum Beispiel. Und da sehe ich eben durchaus auch Chancen didaktischer Art. Eben, es geht nicht mehr nur um eigentlich die ja nur didaktisch begründbare Vierteilung, sondern es geht eben um Kombination von Fertigkeiten. Das Problem, was ich sehe im Referenzrahmen, ist, es gibt eigentlich keine theoretische Begründung für Mediation. Es wird nur gesagt, das sei halt ein häufiger Fall des kommunikativen Alltags. Und das ist wahrscheinlich nicht so falsch, wenn wir zum Beispiel in der Arbeitswelt schauen oder wenn in einem Industriebetrieb ein Schichtwechsel stattfindet oder so, dann werden Informationen weitergegeben, zum Beispiel schriftlich und dann mündlich, also mit einem Zettel wird etwas aufgeschrieben oder so. Also Mediation ist, oder in der Pflege beispielsweise, also in der Arbeitswelt sind das tatsächlich wichtige kommunikative Aktivitäten. Dann vielleicht noch ganz kurz, Chancen sehe ich mit dem neuen, umfassenden Mediationsbegriff für die Schule durchaus auch, das wurde ja auch erwähnt. Einerseits die Strategien, die vor allem. Also Companion Volume listet ja nicht nur eine Vielzahl von Aktivitäten, mediativen Aktivitäten auf, sondern eben auch Strategien. Und ich glaube, da kann es helfen, eben Lernziele auch in diesem Bereich in den Blick zu nehmen. Also Texte vereinfachen oder zu erweitern, um sie dann zu verstehen. Und das durchaus im Sinne dieser intralingualen Mediation. Und die andere Chance, die ich sehe, dank der Mediation, ist schon die Mehrsprachigkeit. Und zwar lässt sich ja, eben wenn es um das Interlinguale geht, lässt sich ja das nicht nur auf die schulischen Fremdsprachen beziehen und die Schulsprache, sondern auch auf die mitgebrachten Sprachen. Also man hat Texte, interessante Texte von einer Ausgangssprache, und es ginge darum, die verständlich zu machen in der Schulsprache zum Beispiel oder in der Fremdsprache, was vielleicht einfacher ist. Also ich denke, der Mediationsbegriff bietet tatsächlich Möglichkeiten, einen umfassenderen Mehrsprachigkeitsbegriff auch genauer zu denken für die Schule. Also ich will jetzt gar nicht auf die Problematik einer Mehrsprachigkeitsdidaktik hinaus, aber einfach grundsätzlich, es gäbe da Möglichkeiten, glaube ich, gestützt eben auf diese, dieses Mediationskonzept auch den Platz der Mehrsprachigkeit in der Schule genauer zu denken.
Thomas, da fällt mir gerade ein, wie beurteilst du es dann? Nein, wenn du Sprachen integrierst, die du selber nicht sprichst.
Ich möchte nicht monopolisieren und Beurteilung ist heute nicht unbedingt der Punkt. Aber Brian North zum Beispiel sagt ja auch, dass man die Mediation gar nicht testen muss. Mediation soll man üben, um dann vielleicht besser rezeptive Aktivitäten und produktive Aktivitäten miteinander verbinden zu können.
Das gefällt mir sehr. Das tönt nach keine Korrekturen.
Danke. Also ich bin Primarlehrerin und denke vor allem gerade auch an meine Primarschülerinnen und Primarschüler. Und mir ist jetzt die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, sollte man das in der Erstsprache auch zuerst trainieren? Weil ich denke, so erkennen, was wichtig ist, eine Art Zusammenfassen, eine Art Textkompetenz, wird da einfach davon ausgegangen oder sollte das, wie man schon gehört hat, in allen Fächern trainieren oder, ja, ich denke, so wie ich das in meinem Schulalltag erlebe, ist es, ja, man muss schon im Deutschen eigentlich diese Fähigkeiten auch schon haben, diese Sprachmittlung. Was ist das eigentlich für ein Auftrag? Ja, vielleicht eine allgemeine Frage, aber wie ist das mit jüngeren Lernerinnen und Lernern?
Also eben, ich komme so aus dem Lehrplan 21 Gebiet. Dort ist wirklich von der, also wir haben Englisch in der dritten Klasse, dort ist es wirklich von Anfang an drin, also eben rezeptive oder produktive Kompetenz, diese Mediation. Und ich denke, das kann von Anfang an auf einfache Art passieren im Unterricht, eben kurz sagst in deinen eigenen Worten, was du verstanden hast oder was du gelesen hast oder eben, wie sagst du das in deiner ersten Sprache oder dann fünfte, sechste natürlich eben, das ist ein guter Hinweis, dass wir es auch mit Französisch, das ist ja die zweite Fremdsprache bei uns, dann vergleichen, wie bildest du Sätze oder wie sagst du das auf Französisch oder was weißt du schon aus dem Englisch, das ist tatsächlich so. Aber zu Ihrer Frage, ja, wie es in der Erstsprache oder in der Schulsprache passiert, also im Deutsch, soviel ich weiß, ist das dort nicht verankert, jetzt rein aus dem Lehrplan betrachtet. Aber ich finde eben, das geht dann fest in Strategien rein, oder? Also markiere das Wichtigste in Texten, kannst du das zusammenfassen? Wie würdest du das deinem jüngeren Bruder oder deiner Schwester erklären oder so? Das sind die Ansätze, die ich glaube, die könnte man so als Strategien verkaufen, sage ich jetzt mal. Und das ist ja auch wieder jetzt zum Beispiel im Lehrplan 21 stark verankert. Also vielleicht ist das ein anderer Begriff, aber ich glaube, die Fertigkeiten, die man da trainiert, ist das eigentlich dasselbe. Und das sind dann wertvolle Vorschritte für nachher die Sprachmittlung in Fremdsprachenfach. So würde ich es, glaube ich, beschreiben.
Also ich unterrichte Deutsch in der Erwachsenenbildung. Ich habe 20 Frauen, ukrainische Frauen, und wir haben echt, so gesagt, wir haben einen bilingualen Unterricht. Und die Mediation ist für mich sehr wichtig, weil die Frauen sagen, ja, viele wohnen in Gastfamilien, so die wohnen mit Schweizer zusammen, und diese Missverständnisse passieren sehr oft, und ich glaube, manchmal besprechen wir solche Dinge in der Flüssigkeitsphase. Problem ist, dass die Frauen, so meine Schüler, diese Frauen verstehen manche Dinge sehr wortwörtlich. Und ich weiß es nicht, ob ich das einfach mit Wortschatz verbinden soll und dann wie zum Beispiel was die dann nicht verstehen und wie ich das trainieren muss oder vermitteln muss. Zum Beispiel, okay, ein Beispiel. Eine Frau hat einen Kuchen gebackt und die Schweizer haben das probiert. Und als Reaktion anstelle Danke oder das war cool, sagt die Schweizer, was soll ich dafür bezahlen, zum Beispiel, ja? Und die Frau versteht das wortwörtlich und sie versteht nicht, dass es ein Lob war. Und wir thematisieren solche Dinge, wir probieren das zu erklären und diese Missverständnisse im Unterricht auch irgendwie lösen. Aber für mich ist das auch manchmal schwierig, weil ich selber auch solche Missverständnisse habe und ich kann nicht alles klären, weil Deutsch ist für mich auch eine Fremdsprache ist. Ja, dann hatte ich für mich gedacht, wahrscheinlich wäre das irgendwie gut, solche Dinge, solche Beispiele irgendwie in einem Datenbank einzusammeln und, weiß es nicht, irgendwie dann didaktisieren. Oder wie Herr Studer gesagt hat, man kann das mit Hören und Schreiben verknüpfen und meinerseits, denke ich, kann man das auch wohl mit Lesen und Sprechen verbinden. Das gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man damit arbeiten könnte. Aber mir fehlt es einfach ein wenig inhaltliche Sache. Diese Zweideutigkeiten, wie ich in dazwischen, zwischen den Zeilen etwas lese und verstehe und das vermittle. Das ist natürlich, Mediation ist für mich ein wenig eine sehr elaborierte, sehr hohe Sache per se. Vielen Dank.
Also ich denke, da könnte man vielleicht, es sind so Ideen, die mir in den Kopf kommen, ein Portfolio erstellen. Also sozusagen vielleicht als begleitendes Dokument zu dem Kurs. Immer wenn wir so etwas finden, schreiben wir das auf und versuchen zu erklären, was ist die wortwörtliche Übersetzung, was bedeutet das nicht und was bedeutet das. Und vielleicht das auch als Ritual einführen. Also ich weiß nicht, wie oft Sie diese Frauen treffen, aber was weiß ich, am Montag kommen wir rein und Missverständnis des Tages, Missverständnis des Wochenendes. Und da kann man, ja, so, Sie sprachen von Datenbank, das ist ein Portfolio einfach, was ist mir alles passiert und warum und ja, vielleicht auch in die andere Richtung suchen. Ja, aber was gibt es bei uns? Gibt es bei uns auch so etwas, also in Russisch oder in Ukrainisch? Ja, so eine Idee.
Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je veux remercier les intervenantes et les intervenants dans cette table ronde traitant d'une thématique, à mon sens, d'un très grand intérêt. Je me présente, je suis Beni Saïchou, je suis un chercheur venant du Maroc. Merci beaucoup. Je pense que moi, j'ai raté ma destination. Hein. J'aurais dû être à Qatar, mais bon. J'ai l'habitude de venir de temps en temps à l'Institut du plurilinguisme, dont je vois des gens, des visages aussi... de la direction, M. Thomas Studer, M. Raphaël Bartley. Je les remercie infiniment. J'ai déjà été à l'Institut. Je n'ai pas beaucoup compris de ce qui a été dit, parce que c'est de la médiation, parce que vous faites de la médiation... Mais heureusement, des intervenants de notre collègue qui, de temps en temps, parle en français, m'a permis de suivre un peu le débat. Ma question est la suivante. Est-ce que dans des contextes linguistiques où on a des langues qui viennent de passer d'un stade... dans leur statut à un autre stade. Là, je fais allusion à une langue que vous connaissez au Maroc qui s'appelle dans la tradition occidentale le berbère, mais qu'on appelle chez nous l'amazir, qui vient d'être officialisée depuis déjà 2011 et qui est enseignée dans les écoles et que récemment, on a dans notre institution une forte demande de la part d'autres institutions qui veulent qu'on leur assure des traductions, soit pour des documents écrits officiels ou des traductions orales lors des cérémonies. Donc ma question, est-ce que pour ce genre de langue, à traduction orale, il y a des outils ou des expériences auxquelles on peut s'inspirer? Merci beaucoup.
Oui. Merci. Si je peux me permettre, je vais répondre à votre question. L'exemple de Jamazir est très intéressant et on le retrouve ici aussi en Suisse, par exemple avec l'institutionnalisation du romanche qui a eu lieu à partir de 1982. Là, la question, c'est toujours de l'objectif politique qu'on se fixe. C'est clair, aujourd'hui, la Mazir n'a pas une tradition écrite et surtout pas une tradition institutionnelle. L'objectif de cette politique linguistique, c'est que ce soit le cas. Donc, ces exercices de traduction institutionnelle et juridique qui ont lieu au Maroc et qui, à première vue, pourraient paraître comme des exercices dans le vide, parce que finalement, il n'y aura personne qui n'utilisera jamais ces textes aujourd'hui. En revanche, en termes de planification de corpus, donc de s'assurer que la langue amazigh existe non seulement dans les foyers, mais qu'elle existe aussi dans les tribunaux, dans les écoles, dans les administrations, cet exercice de traduction est indispensable. Donc, et peut-être qu'un jour, on arrivera, comme en Catalogne, comme au Pays Basque et comme d'autres endroits, à passer de la langue majoritaire à la langue régionale, dans beaucoup de situations institutionnelles où auparavant ce n'était pas le cas. Voilà.
Hallo?
Ah ja, ich wusste nicht, ob ich an bin oder nicht. Ich möchte nochmal auf Ihre Intervention reagieren. Ich fand dieses Beispiel fand ich toll, von dieser Kommunikation, die da irgendwie total in die Hose geht. Und wir sehen hier ganz klar, dass eben bei dieser Mediation geht es eben nicht nur um die Sprache selber, sondern dass da ein sehr starker kultureller Aspekt eben auch mit dabei ist. Und wenn wir nochmal auf diese Übersetzungstool kommen, wie das Thiel eben auch gesagt hat, wir brauchen immer noch einen Menschen, der da drüber guckt. Ich glaube, mit DeepL ist Ihre Schülerin oder ja nicht weitergekommen, oder?
Ja, vielleicht noch zu diesem Punkt. Ich halte jetzt aus einer externen Perspektive für sehr wichtig, dass man im Bildungssystem diese Mediationsdimension berücksichtigt. Vor allem die Mittelschulen, die Gymnasien bilden die Eliten von morgen aus. Und wenn ich die Eliten von heute in der Schweiz sehe, dann sehe ich manchmal, dass in verschiedenen Verwaltungen oder auch Großfirmen überhaupt keine Sensibilität dafür da ist. Und das, ich mache nur ein Beispiel. Es werden vielleicht sogar mit DeepL schweizerdeutsche Witze ins Französische übersetzt und dann gibt man Abertausende von Franken aus, um eine Plakatkampagne zu machen. Das passiert regelmäßig. Und ich mache so nur ein Beispiel. Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn Gymnasiasten so ein Buch wie Christoph Büchis, Röstigraben, Christoph Büchis war der Romandie-Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung, hat dieses Buch über das kleine Etwas, also über alle kulturellen Unterschiede zwischen den Sprachregionen. Und ich glaube, wenn mehr Personen, die heute Verantwortung in der Politik und in der Wirtschaft ausüben, dieses Buch gelesen hätte, würde man ziemlich viele Anfängerfehler vermeiden.
Un grand merci au public pour les questions. Je dirais qu'on arrive à la fin de notre table ronde. Herzlichen Dank an alle unsere Gäste für die Teilnahme an dieser spannenden und einleuchtenden Diskussion. An dieser Stelle möchten wir uns auch bei Giulia Percio, Professor Dr. Raphael Bertele, Stefanie Möckli und Constanze Ciucco für die Organisation dieser Podiumsdiskussion bedanken. On vous invite toutes et tous à rester encore pour l'apéro et n'hésitez pas à continuer la discussion sur ce sujet.
Die Diskussionsrunden aus Freiburg.
des tables rondes de Fribourg.
Fremdsprachendidaktik.
Didaktik des langues étrangères.